Ja, wir möchten nochmal aufstehen und vor der Predigt gemeinsam uns unserem Herrn Jesus anbefehlen. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir auf dich und dein Wort hören dürfen. Wir möchten dich um deine Worte bitten, dass du selbst redest, dass du alles Störende wegnimmst und dass du uns hören lässt, wie Jünger hören. Wir möchten dir danken, dass wir gerade in dieser Adventszeit stehen und uns so daran erinnern dürfen, wie du auf die Erde gekommen bist, wie wir an deiner Krippe bildlich stehen und staunen darüber, dass Gott sich so zu uns herabneigt. Werde du uns heute Morgen ganz groß. Amen. Ja, der Advent neigt sich und er geht auf seinen Höhepunkt zu. Wir haben heute den vierten Advent noch einmal die Chance, eine Adventspredigt zu hören. Und das wollen wir auch heute Morgen tun, über Advent nachdenken. In der kommenden Woche feiert die Christenheit das Gedenken, dass der Sohn Gottes vor 2000 Jahren auf diese Erde gekommen ist. Ein Freudenfest größten Ausmaßes für die Christenheit wird wieder gefeiert. Wenn man einmal den Konsum und Kitsch der eifrigen Geschäfte ausblendet, dann stehen wir doch staunend an den Krippen und freuen über uns über Gottes Gedanken. Gott wird Mensch. Gott wird Mensch, um verlorene Sünder aus der Gottesferne zu erlösen. Gott wird Mensch. Gott liebt uns, der ewige, allmächtige, allwissende Schöpfer wird Mensch. Wir haben gerade gesungen, du schämtest dich nicht, in Mariens Schoß zu ruhen. Wenn wir Maria hören, werden wir ja so ein bisschen hellhörig. Passt das zu uns? Aber können wir uns das vorstellen? Gott schämt sich nicht, in Mariens Schoß zu ruhen. Dort 9 Monate heranzureifen zu einem Kind. Kannst du das begreifen? Kannst du das erklären? Wer von uns versteht dieses Wunder? Wenn wir unseren Kindern komplizierte Vorgänge erklären, dann greifen wir zu einem Bilderbuch. In dem Bilderbuch wird erklärt, wie eine Straße gebaut wird. Philipp nimmt den Aaron auf den Schoß und erklärt ihm, man braucht eine Dampfwalze oder eine Straßenwalze heißt es ja heute. Man braucht Bagger, man braucht Lastwagen, man braucht viel Kies und Teer. Und so wird das gemacht. Und Aaron weiß genau Bescheid. So wird eine Straße gebaut. Wenn man ein Bilderbuch mit einem Kind anschaut, dann lernt es etwas. Dann versteht es die Grundzüge. Es wird nicht gleich zum Straßenbauingenieur. Aber vieles wird deutlich. Straßenbau ist etwas ganz Kompliziertes. Wer kann schon einen Theodoliten erklären, mit dem die Straße ausnivelliert wird? Ich nicht. Es gibt etwas viel Komplizierteres. Gott wird Mensch. Und Gott hatte dasselbe Problem wie Philipp. Er musste uns Menschen erklären, was da geschieht. Und Gott hat das Gleiche gemacht wie wir ahnungslosen Vätern. Er hat ein Bilderbuch zur Hand genommen, um uns zu erklären, was wir im Advent feiern. Gott hat oft in der Menschheitsgeschichte Bilder benutzt, um uns Wahrheiten aus der ewigen Welt zu erklären, die wir Menschen sonst überhaupt nicht begreifen würden. Er hat angefangen, zum Beispiel mit einer Stiftshütte, die er errichten hat lassen, um uns etwas von dem Himmel zu erklären. Dann hat er Propheten benutzt, die allerlei Bilder gebraucht haben, ja, die sogar Bilder gespielt haben und manchmal sogar Bilder erlebt haben. Denken wir an die Propheten, die untreue Frauen heiraten mussten, um Israel Gottes Bemühungen zu erklären. Als unser Herr Jesus auf der Erde war, hat er immer wieder Bilder aus der Natur und dem alltäglichen Leben gebraucht, um uns das Himmelreich oder andere wichtige geistliche Wahrheiten zu erklären. Um jedoch das große Wunder von Weihnachten zu erklären, hat Gott ein ganz besonderes Bild gebraucht. Gott hat vor rund 6000 Jahren direkt nach der Schöpfung begonnen, dieses Bild zu malen. Und er malt bis heute daran, indem er Menschen benutzt, die in einer Ehe leben und die sich darauf einlassen, diese Ehe nach den Gedanken des größten Malers aller Zeiten zu leben. Gott stiftete die Ehe zu einem Ziel, wie Paulus das im Epheserbrief erklärt. Die Ehe soll uns die Beziehung zwischen Christus und seiner Braut, der Gemeinde, erklären. Darum ist die Predigt heute Morgen überschrieben: Die Ehe, ein Bilderbuch. Der Text für unsere heutige Predigt ist sehr kurz. 2 Verse, aber keine Bange, die Predigt wird nicht kurz. Unser Text steht im Epheserbrief, Epheser Kapitel 5, Vers 31 und 32. Ich glaube, jeder von uns kennt diesen Text, aber ich möchte ihn dennoch lesen. Da heißt es: Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Noch einmal den letzten Satz. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Die Ehe hat ein Ziel. Wenn man im Leben wirklich etwas erreichen will, braucht man ein klares Ziel vor Augen. Man muss wissen, wohin die Reise geht, wofür man etwas tust. Wünschst du dir eine gute und erfüllte Ehe? Dann brauchst du ein Ziel, einen Zweck, wofür du Ehe leben möchtest. Dieses Ziel muss einerseits erreichbar sein, dass du das Ziel auch schaffst. Und auf der anderen Seite muss es so groß sein, dass du ein Ziel bis ans Ende der Ehe hast, bis dass der Tag kommt, an dem, wie wir sagen und wie wir es in Gottes Wort finden, der Tod uns scheidet. Dieses Ziel muss unserem Lebensalltag Richtung und Antrieb geben. Das ist gar nicht so leicht, so ein Eheziel zu finden. Wenn junge Paare zu uns kommen und Ehevorbereitungen mit uns machen, dann ist eines der wichtigsten Fragen: Welches Ziel habt ihr für eure Ehe? Und die bei uns waren, wissen, dass es gar nicht so einfach ist, diese Frage zu beantworten. Elias, du grinst so. Ja, es ist gut, über das Ziel der Ehe nachzudenken. Gottes Wort gibt uns ein Ziel und heute Morgen soll uns vor uns stehen. Deine Ehe soll ein Abbild der Beziehung von Christus zu seiner Gemeinde sein. Man kann es auch allgemeiner umschreiben. Es ist ein Bild für die Liebesbeziehung Gottes zu den Menschen. Deine Ehe, ein Bild für die Beziehung Gottes zu den Menschen. Wenn dem so ist, dann ist eine gut gelebte Ehe pure Evangelisation. Ich denke, es wird sich lohnen, heute Morgen ein wenig darüber nachzudenken. In unserem Text beschreibt Paulus die Ehe in drei Schritten. Drei Schritte, die in die Ehe hineinführen, aber auch drei Schritte, die die Ehe selbst ausmacht. Drei Schritte, die Ehepaare jeden Tag neu gehen müssen, weil sie das Geheimnis der Ehe sind und täglich der Welt gepredigt werden müssen. Wir sind Briefe Christi von der Welt gelesen. Die Ehe besteht aus drei Schritten. Und diese drei Schritte hat nicht irgendein Eheberater sich ausgedacht, sondern diese drei Schritte hat Gott den Menschen gegeben. Im Garten Eden, nicht irgendwo, nicht irgendwann, nachdem 500 Ehen schon schief lagen, hat Gott gesagt, wie er sich Ehe vorstellt. Ehe ist meines Erachtens das Einzige, was wir Menschen mit aus dem Paradies nehmen durften. Ehe ist etwas Wunderbares. Ehe ist die Aufgabe des Menschen, Gottes Liebe zu erklären. Die drei Schritte, mit denen wir uns heute Morgen beschäftigen möchten, sind Vater und Mutter verlassen, seiner Frau anhangen und ein Fleisch werden. Eigentlich recht einfach. Jeder von uns hat diese Sätze schon mal gehört. Wollen wir ein wenig gemeinsam darüber nachdenken? Denken wir ein wenig darüber nach, was es bedeutet, Vater und Mutter zu verlassen. Klar, der erste Schritt in eine Ehe hinein ist das Verlassen vom Elternhaus. Dieser Schritt scheint scheinbar selbstverständlich zu sein und total trivial. Aber trotzdem ist er der schmerzhafteste von allen. Selten wird dieser Schritt konsequent gegangen. Wir haben ja viele junge Paare in der Gemeinde und solche, die es werden wollen. Ich selber bin Vater von einem Sohn, der gerade sich von mir wegdreht zu so einem netten jungen Mädel hin und sagt, die wird jetzt Mittelpunkt meines Lebens. Du bist out. Ist schon mal gar nicht so einfach. Der erste Gedanke oder die erste Anweisung oder die erste Gesetzmäßigkeit, wenn Ehe funktionieren soll, lautet: Vater und Mutter verlassen. Wer dazu nicht bereit ist, wird eine Ehe auf wackeligen Füßen erleben. Auch wenn es schmerzt, dieser Schritt muss gegangen werden. Aber auch für die Eheerfahrenen unter uns gilt diese Anweisung. Ein Mann wird Vater und Mutter verlassen, wenn er Ehe erleben will. Vater und Mutter verlassen muss täglich praktiziert werden. Nie darf Vater oder Mutter in die Ehe eindringen. Mann und Frau sind eins, da ist kein Platz für jemand Drittes. Weder eine andere Frau, noch ein anderer Mann, noch für Vater und Mutter. Vielleicht denkst du, für mich alles kein Problem. Wirklich? Die bei uns in der Ehevorbereitung waren, wissen, dass ich da gerne bohre, und es stellt sich schnell heraus, wie sehr Mutter und Vater unser Leben auch in der Ehe prägen. Das ist auch ganz normal, denn sie haben uns ja 20, 25, 30 Jahre vor der Ehe geprägt, ernährt, erzogen, aufwachsen lassen mit Gottes Hilfe. Und sie prägen in die Ehe hinein. Aber Vater und Mutter als Person müssen verlassen werden. Jetzt magst du sagen, ich bin ja schon etwas älter. 10, 15 Jahre, 20 Jahre Ehe auf dem Buckel, immer noch glücklich. Vater und Mutter habe ich schon längst verlassen. Ich selbst habe das schmerzhaft in den letzten Jahren, gerade auch durch die Ehevorbereitung, entdecken müssen, dass es Punkte in meinem Leben gab, wo ich Vater und Mutter nicht in rechter Weise verlassen habe. Ein Beispiel: Wie sieht euer Weihnachtsfest aus, was wir nächste Woche feiern? Gibt es Raum für dich und deinen Ehepartner so ganz alleine, vielleicht mit den eigenen Kindern noch? Oder rennst du von einer Feier bei den Eltern und Verwandten zur nächsten, zu den Schwiegereltern? Allen muss man gerecht werden. Wie hoch ist die Priorität von Ehe und wie hoch ist die Priorität von Eltern? Versteht mich nicht falsch, wir sollen Vater und Mutter ehren und auch die Familie im weiten Sinn, die Verwandtschaft, nicht gering achten. Aber alles muss seinen Platz haben. Wie sehen die Prioritäten aus? Ehren und gehorchen, widersprechen nicht dem Verlassen. Alles drei ist nach Gottes Gedanken. Es muss alles die richtige Priorität einnehmen. Ich musste das selbst lernen. Als wir vor 15 Jahren nach Markbartstein gezogen sind, war der Trennungsschmerz von den Eltern natürlich sehr groß. Jetzt waren 700 Kilometer zwischen uns. Oh ja, täglich habe ich Vater und Mutter angerufen. Das habe ich über Jahre praktiziert, außer dienstagsabends, da waren sie in der Gebetsstunde. Hab gedacht, ich bin ein braver, vorbildlicher Sohn. Und irgendwann bin ich darauf gestoßen, dass ich Vater und Mutter nicht recht verlassen habe. Dass das erste Gespräch, wenn ich heimkomme, meiner Ehefrau gehört. Weihnachten fahren wir natürlich hoch zu den Eltern und besuchen sie. Gehört sich doch, oder? Vor ein paar Jahren steht Esther vor uns und sagt: Ich wünsche mir mal ein Weihnachtsfest mit euch alleine, wo wir als Familie Familie sind. Wie bringe ich das meinen Eltern bei, den Schwiegereltern? Schweren Herzens habe ich sie angerufen und wisst ihr, was sie geantwortet haben? Wir verstehen schon seit langem nicht, warum ihr euch den Stress antut. Ihr gehört zusammen. Ist schön, wenn ihr uns nicht vergesst, aber besucht uns doch in den Herbstferien. Ich war so dankbar, dass meine Eltern uns dort entgegengegangen sind und wir wieder ein Stück weit lernen durften, auf gute Art und Weise das zu tun, was Gottes Wort für die Ehe sagt. Jeder wird seinen eigenen Punkt dort haben. Vergesst eure Eltern nicht, ehrt sie, aber die Ehepartner gehören zusammen. Vater und Mutter müssen verlassen werden. Gerade Kindern aus wohlbehüteten christlichen Elternhäusern fällt das Verlassen von Vater und Mutter sehr schwer, weil wir so ein inniges, liebevolles Verhältnis zu ihnen pflegen. Aber wer diesen Schritt Vater und Mutter verlassen, halbherzig geht, wird eine halbherzige Ehe erleben. Wird nie erleben, was der dritte Schritt ist, nämlich diese völlige Einheit mit dem Ehepartner. Vater und Mutter verlassen stellt ja nicht nur hohe Anforderungen an die Kinder, die aus dem Elternhaus gehen, sondern auch an Vater und Mutter. Erlaubt mir das heute Morgen mal so zu sagen. Ich selbst erlebe das ja gerade. Manchmal gehen so Stiche ins Herz. Kennt ihr das? Kennt ihr das, ihr Mütter, ihr Väter? Ja, das tut weh, aber Gottes Gedanken sind das. Nicht die eurer Kinder. Nicht meine Gedanken. Gott hat das so gesagt. Und ich kann dir einen Rat geben, den mir mal ein weiser Mann gegeben hat. Er hat gesagt, wer seine Kinder ziehen lässt, wird sie gewinnen. Wer Kinder loslässt, gewinnt sie. Und ich darf gerade erleben, man gewinnt sogar noch eins dazu. Wunderschön. Loslassen, um zu gewinnen, ist das Gesetz der Liebe. Ja, bremst dein Kind ein, halte es fest und du wirst merken, du wirst es verlieren. Ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen. Von einer Mutter, die ihren Sohn loslassen musste, an eine Frau, an die ihr eure Söhne wahrscheinlich nie loslassen würdet. Diese Frau war Israelitin. Sie war aus dem Königsstamm Juda, eine angesehene, gute Familie. Sie kam aus der Linie Israels, aus der die Könige kamen, ja, aus dem der Herr Jesus selbst kam. Diese Frau hatte einen kleinen, netten Sohn, den sie so richtig lieb gehabt hat. Salmon hieß der. Kennt jemand Salmon? Da hinten ist einer, sehr gut. Nicht Salomo, sondern Salmon. Salmon wurde größer, ging in die Jugend, 18 Jahre, 20 Jahre, wird erwachsen und kommt irgendwann heim und sagt, ich habe eine Frau lieb. Wer ist es? Die wohnt so ganz am Rande unseres Lagers. Vater hat wahrscheinlich gesagt, mach mich nicht schwach. Wer ist es? Ja, sie ist vor ein paar Jahren, damals, als wir Jericho eingenommen hat, zu unserem Volk gestoßen und lebt als Proselytin draußen außerhalb des Lagers. Ich kann mir vorstellen, wie die Eltern blass geworden sind. Es ist die ehemalige Hure Rahab. Könnt ihr euch vorstellen, was in dem Vaterherzen und im Mutterherzen dann los ist? Ich bewundere diesen Vater und diese Mutter, deren Namen ich nicht kenne. Sie haben losgelassen ihren Sohn, gründen eine Familie, bekommen wieder einen Enkel, einen Sohn, so einen kleinen, der es wahrscheinlich nicht leicht hatte, mit dem man wahrscheinlich seine Kinder nicht spielen ließ. Wahrscheinlich wurde er gehänselt, du Hurensohn. Der Name dieses Sohnes war Boas. einer der größten Gentlemans, die wir in der Bibel finden. Und dieser Boas geht her, heiratet. Wie kann es anders sein? Wieder eine Frau mit Schatten in der Vergangenheit. Eine weggelaufene. Ruth. Wisst ihr, wo wir diese Geschichte finden? Zusammengefasst finden wir es im Neuen Testament in Matthäus, Kapitel 1, Vers 5. Dort lesen wir nur ganz kurz im Stammbaum unseres Herrn Jesus. Rahab, die Hure erwähnt, Salmon, Boas und Ruth, zwei von fünf Frauen, die wir im Stammbaum unseres Herrn Jesus finden. Gott adelt das, wenn Vater und Mutter bereit sind, Kinder loszulassen und sie loslassen, damit sie Gottes Gedanken leben können. Ich finde das gewaltig. Wir brauchen nicht Schwiegerkinder mit großer geschichtlicher Vergangenheit. Wir brauchen keine angesehenen Schwiegerkinder. Wir brauchen demütige Kinder, in denen Gottes Gnade wirken kann. Und wir brauchen den Mut, Gottes Gnade die Chance zu geben, im Leben unserer Kinder Großes zu tun. Großes, was den Horizont, unseren begrenzten Horizont, weit überschreitet. Ich bin so einer, der alles tun möchte, dass es richtig läuft. Alles tun möchte, damit unsere Kinder eine glückliche Ehe leben. Dass sie den Richtigen finden. Aber wer ist der Richtige? Der Richtige ist der, der nach Gottes Gedanken lebt und in dessen Leben Gottes Gnade wirken kann. Der Richtige ist nicht der, den ich für Sohn und der Tochter aussuche. Vielleicht sagst du, das ist so schwer. Aber wisst ihr, genau das soll es sein. Es soll furchtbar schwer sein. Wisst ihr warum? Weil das Bilderbuch Gottes ist. Wir feiern Advent. Paulus sagt, Vater und Mutter verlassen. Ich deute es auf Christus und die Gemeinde, auf Gott und die Menschheit. Was musste Gott denn tun? Er musste seinen Sohn loslassen, denn der Sohn wollte sich eine Braut auf der Erde erlösen, erwerben. Erwerben aus verlorenen Menschen. Menschen, die weit weniger in Gottes Augen sind als eine Hure in unseren Augen. Der Sohn musste sich abwenden und auf die Erde gehen. Der Sohn musste den Himmel, das Vaterhaus Gottes verlassen. Und er ging zu seiner Braut. Welch ein Stich muss durchs Herz Gottes gegangen sein. Welch ein Stich muss durch das Herz des Sohnes gegangen sein, als er daheim gesagt hat, jetzt ist die Zeit, ich gehe. Advent. Merkt ihr, wie Gott uns Advent erklärt? Der Sohn zieht los auf diese Erde, mehr als 700 Kilometer von Papa und Mama weg, in diese Finsternis, Und dort lässt er sich ans Kreuz schlagen. Es war die Braut, die für den Sohn so viel bedeutete, dass er bereit war, sich zu Tode zu lieben. Die Braut, die er erwählt hatte vor Grundlegung der Welt. Welche Liebesgeschichte, welche Love Story aus dieser Erde könnte da mithalten? Da wirkt doch alles billig, oder? Gott macht sich auf. Gott wird Mensch. Doch nicht nur für den Vater im Himmel war dieser Weg schwer. Auch der Sohn hat Trennungsschmerz erlitten. Einen kleinen Einblick davon gewähren uns die Psalmen oder Begebenheiten wie die im Garten Gethsemane, wo wir den Sohn im Gebetskampf ringen sehen, wie er nach einer Möglichkeit sucht, auf einem irgendwie anderen Weg Menschen als Braut zu erlösen und keinen findet. Wie weise und wie liebevoll reagiert der Vater im Himmel, als er den Sohn dort so ringen sieht, indem er ihm nicht Vorwürfe schickt und sagt, siehst du? Nein, er schickt ihm Engel, um ihm zu stärken, diesen Weg zu gehen in die Verlassenheit von Gott, bis ans Kreuz, wo der Sohn herausschreien muss, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Denke daran, wenn du Vater und Mutter verlässt, du bist ein Bilderbuch für diese Liebestat. Denk daran, wenn du deinen Sohn, deine Tochter ziehen lassen musst, du bist in deinem Ziehen lassen ein Bilderbuch für das, was Gott, der Vater, erlebt hat. Und wenn du dabei bist, das so zu betrachten, dann denk auch einmal daran, was diese Trennung, dieses Verlassen für einen Lohn gehabt hat. Gott bekam Kinder dazu. Er hatte den Sohn, der eigentlich völliges Genüge war. Gott brauchte niemanden. Und dennoch, sagt der Herr Jesus, es ist Freude im Himmel, wenn neue Kinder geboren werden, Sünder zur Buße kommen. Ja, Gott macht Sünder zu seinen Kindern. Wisst ihr, wenn zwei in einer Ehe zusammenkommen, dann bekommt die Braut einen neuen Namen. Normalerweise. Welch schönes Bild. Gott macht Menschen mit Namen Sünder zu Kindern Gottes. Ja, wir sind wirklich ein Brief Christi, gelesen von dieser Welt. Gedanken, die uns Mut machen sollen, den Schritt des Verlassens zu gehen und die herausfordern, ihn konsequent zu gehen, so wie unser Herr Jesus ihn ging. Wir sind sein Bilderbuch. Denkt daran, gerade vielleicht an diesem Weihnachtsfest. Der zweite Punkt, keine Sorge, der zweite und dritte Punkt ist etwas kürzer. Der zweite Punkt ist, seiner Frau anhangen. Ich glaube, wenn du das im Lexikon nachschlägst, was heißt anhangen, wirst du kaum was finden. Wie würde man das heute übersetzen? Wie würde man das übersetzen? Anhangen. Anhangen meint die Entscheidung für den anderen. Ich will dich. Ich will dich exklusiv. Ich will dich ganz und gar. Anhangen ist die Entscheidung für den anderen und gleichzeitig ist es die Entscheidung gegen alle anderen. Anhangen ist die Entscheidung für den anderen und gegen alle anderen. Merkt euch das. Das ist Gottes Gedanke. Anhangen ist eine finale Entscheidung. Eine Entscheidung für immer. Eine Entscheidung bis ans Ende oder wie wir sagen, bis dass der Tod uns scheidet. Anhangen ist eine rationale Entscheidung, kein Gefühl. Sie ist Ausdruck unseres Willens und unseres ganzen Seins. Anhangen ist Liebe. Ja, ihr habt richtig gehört. Anhangen ist Liebe. Liebe ist kein Gefühl. Verliebtsein ist Gefühl. Liebe ist Entscheidung für den anderen. Ich will dich. Ich will ganz für dich sein und nur für dich. Anhang, habt ihr es gemerkt, ist der zweite Schritt, der zentrale Schritt, das, was in der Mitte steht, wenn es darum geht, in die Ehe hineinzugehen. Und es ist der zentrale Schritt, wenn du in der Ehe lebst. Ja, es ist ein Schritt, den du einmal gegangen bist und du täglich neu gehen musst. Täglich solltest du, ich spreche jetzt die Männer an, deiner Frau sagen, ich will dich. Und ich will ganz für dich da sein. Das ist Liebe. Dieser zentrale Schritt ist der Ausdruck und Inhalt der Liebe in der Ehe und der Treue. Liebe heißt, sich jeden Tag für den Ehepartner zu entscheiden und nicht für jemand anders. Und Treue ist, darin beständig zu sein, ohne Unterlass, ohne Zweifel, ohne Nachlass. Heute bin ich nicht gut drauf. Heute darfst du neben mir sein, aber ich dulde dich. Nein, entscheide dich für ihn. Leb für deinen Ehepartner, ganz und gar. Das gibt der Ehe Festigkeit und Sicherheit. Auch hierin darf und soll unsere Ehe ein Bilderbuch für die Liebe Gottes sein. Seine Liebe zu uns ist nicht Gefühl, sondern Willensentscheidung. Die Zeit ist fortgeschritten, aber ihr habt ja alle Zettel für euch. Notiert euch bitte mal Hesekiel 16, Vers 3 bis 14 und lest das. Dort findet ihr, wie Gott sich für Israel entscheidet. Dort wird beschrieben, wie jemand einem Acker vorübergeht und dort liegt ein Mädchen, noch im Blut von der Geburt. Der Nabel, keiner hat sich um es gekümmert. Und Gott geht her, adoptiert es, wäscht es, pflegt es. Sie wächst heran, wird schön. Und sie ist das Objekt oder Subjekt seiner Liebe. Aber auch das Neue Testament redet von Gottes Liebesentscheidung für die Menschen. Wir alle kennen Johannes 3, Vers 16 zu Genüge. Wie heißt es denn da? So sehr hat Gott Gefühle im Bauch gehabt. Nein, die Welt geliebt, dass er seinen Sohn hingab, um seine Braut zu erwerben. Und in Johannes 6, Vers 14 lesen wir, das aber war der Wille Gottes, dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. In den Versen, die die Liebe Gottes in der Bibel beschreiben, lesen wir nichts von Gefühl, sondern von Willensentscheidung. Von Entscheidungen Gottes für dich und mich. Entscheidungen pro Mensch. Diese Entscheidungen gelten jeden Tag neu. Denn Gott ist treu. Das gibt uns Sicherheit. Sicherheit, die ich jedem von uns auch in der Ehe wünsche. In 2. Timotheus 2, Vers 13 heißt es, dass selbst wenn wir untreu sind, Gott treu bleibt, denn er verleugnet sich nicht selbst. Seine Liebe zu uns ist nicht von unserem Verhalten abhängig, sondern von seinen Entscheidungen, Entscheidungen für den anderen. Einzig und allein sind diese Treueschwüre in seinem Willen verankert. Das gibt Sicherheit. Das gibt solche Sicherheit, dass Judas in seinem Brief sagt, ich werde gewisslich das Ziel erreichen, denn ich werde unsträflich, untadelig vor ihm erscheinen dürfen durch seine Macht. Judas 1, Vers 24 und 25, könnt ihr das nachlesen. Seine Macht, seine Liebesmacht, seine Entscheidungsmacht, sein Entscheidungswille, der trägt bis ans Ziel. Das ist eine Beziehung bis ans Ende. Welch ein Vorbild, welch eine Liebe, welch ein Gott. Wie schön ist es, dass meine und deine Ehe ein Bild dessen sein darf, was Liebe kann, was Liebe bewirkt und wie Liebe gelebt wird, wie trivial und wie bedeutungslos erscheinen da so Zwistigkeiten, Meinungsverschiedenheiten, Verletzungen, die wir vielleicht auch in der Ehe erleben. Es tut gut, unsere Ehen einmal in diesem Kontext von Gottes Liebeshandeln zu betrachten und wieder so neu zu empfinden, was wirklich wesentlich ist. Der letzte Punkt ist das Einfleischwerden. Nach dem zentralen Schritt der Liebesentscheidung kommen wir zum Finale, zu dem Höhepunkt der Ehe, dieser absoluten Einheit. Hier offenbart sich ein einmaliges Geheimnis, ein einmaliges Bild in der gesamten Schöpfung. Zwei Menschen, zwei abgeschlossene, fertige Geschöpfe werden ein neues. Sie werden ein Fleisch sein. Das bedeutet weit mehr als die körperliche Vereinigung im Vollzug der Ehe. Gott wählt sehr weise hier diesen Begriff, ein Fleisch sein. Fleisch gibt es nicht in der Mehrzahl. Wasser gibt es sogar in der Mehrzahl, in der Bibel, große Wasser. Aber Fleisch gibt es nicht in der Mehrzahl. Völliges Einssein beschreibt Gott. Wenn Mann und Frau wirklich eins werden, ist damit die vollkommene Identifikation mit dem Ehepartner gemeint. Du bist ich und ich bin du. Wir sind eins, ein Fleisch. Die Ehe nach Gottes Gedanken ist nicht nur Partnerschaft von zwei Menschen, die sich mögen. Sie ist nicht ein Miteinander das Leben gestalten. Es ist nicht ein Nebeneinander oder Miteinander. Es ist ein Einssein. Es ist ein sich völlig auf den anderen einlassen, mit ihm verschmelzen, die eigene Persönlichkeit ganz in das Neue einbringen, nichts zurückhalten. Wer diesen Schritt geht, verliert sich in diesem Neuen, in dieser Ehe. Aber eins kann ich euch sagen, er wird keinen Verlust erleiden. Er verliert sich im Anderen, ohne Verlust zu erleiden. Er bringt seine Persönlichkeit ein, um eine neue zu gewinnen. Er schenkt sich bedingungslos und grenzenlos und wird dabei unendlich reich durch den Anderen beschenkt. Arthur, kennst du das? So ist doch. Dieser Schritt macht verletzbar. Du riskierst dein ganzes Sein, dein Ich. Aber es ist der einzige Weg, um wirklich eins sein zu erleben. Weil es so ein großes Wagnis ist, weil so viel verletzt werden kann, setzt Gott diesen Schritt in die Ehe an die letzte Stelle. Zuvor sind zwei Schritte gewesen nach seinen Gedanken, die einen Schutzraum bilden, um diesen dritten Schritt letztlich zu gehen. Dieser letzte Schritt braucht viel Mut. Braucht Mut, sich aufzugeben. Ein Wagnis, bei dem es so um alles oder nichts geht. Die Entstehung eines Neuen, die Entstehung eines Ehepaares. Aus Zweien wird eins, eine Neuschöpfung. Ich möchte Mut machen, sich ganz auf den Ehepartner einzulassen, sich völlig zu schenken, vielleicht gerade jetzt in dieser Weihnachtszeit. Nicht nur ein kleines Backerl irgendwo hinzulegen, sondern sich zu überlegen, wo halte ich mich selbst zurück und schenke mich nicht ganz dem anderen. Dann wird eure Ehe wieder ein Bilderbuch Gottes. Denn was hat Gott getan? Gott hat sich ganz auf dich und mich eingelassen. Er hat nichts zurückgehalten. Wir haben heute Morgen Abendmahl gefeiert, gesehen, wie unser Herr Jesus sein Blut, seinen Leib hingibt, alles, was er ist, um dich und mich zu erlösen, um dir und mir die Möglichkeit zu schenken, Wiedergeburt zu erleben. Zu erleben, aus diesem alten Gunnar und Christus in ihm wird ein neuer Mensch. Das darf unsere Ehe widerspiegeln. Paulus sagt mal, nicht mehr lebe ich, Christus lebt in mir. Versteht mich nicht falsch, ich möchte nicht respektlos sein, auch gegenüber Gottes Wort. Aber vielleicht solltest du diese Sätze mal im Übertragenen deinem Ehepartner sagen. Probier's mal. Noch ein kleiner Einschub, ein kleiner Exkurs, der jetzt nicht direkt in unserem Bibeltext steht. Aber wenn wir diese Verse lesen, die Paulus zitiert, dann stehen sie ja schon im ersten Buch Mose Kapitel 2. Dort teilt Gott den Menschen im Garten Eden noch seine Gedanken zur Ehe mit. Und in der Vers 25 kommt ein kleiner Nachsatz. Weiß jemand, wie der heißt? Nach diesem Vater und Mutter verlassen, anhangen, ein Fleisch sein. Ein Nachsatz, der uns vielleicht ein wenig peinlich ist. In Vers 25 heißt es, und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Wenn ihr vielleicht gerade zur Weihnachtszeit dieses Einssein in der Ehe so im Besonderen erlebt und ihr wollt ein wenig Qualitätskontrolle für eure Ehe machen, dann schaut mal, ob ihr das erlebt, was Adam und Eva im Paradies erlebt haben. Hier steht, sie waren nackt und schämten sich nicht voreinander. Das meint natürlich auch viel mehr als nur körperlich nackt. Adam und Eva waren völlig offen voreinander. Eine Offenheit, die ich einem jeden von uns wünsche. Eine Offenheit, wo man sich Freuden und Leiden, Sehnsüchte und Zufriedenheiten, Wünsche und Träume ohne Scham mitteilen kann. Welch eine Qualität. Welch eine Qualität hat deine und welch eine Qualität hat meine Ehe? Auch darin sind wir ein Bilderbuch. Gott hat sich uns mitgeteilt, geoffenbart. Er hat sein Herz offengelegt vor dir und mir und seine Liebe gezeigt, das, was ihn bewegt, seinen Schmerz gezeigt, seine Sehnsüchte, seinen Willen mitgeteilt. Er ist offen vor uns. Ich wünsche uns das für unsere Ehen. Fassen wir noch einmal zum Schluss zusammen. Zu Weihnachten erinnern wir uns an den Beginn der ganz besonderen Liebesbeziehung zwischen Gott und Menschen. Auch wenn Gott von Ewigkeit Gemeinschaft mit den Menschen haben wollte, erreichen die Bemühungen Gottes mit der Menschwerdung Christi doch einen Höhepunkt. Gott riss sich seinen Sohn vom Herzen und ließ ihn auf diese Erde gehen, um eine Beziehung zu einer Braut zu haben, die er sich selbst aus verlorenen Menschen erlöst hat. Er verließ den Himmel, unser Herr Jesus, erwählte die Menschen und ermöglichte ihnen innigste Gemeinschaft mit Gott, indem er selbst Wohnungen bei ihnen und in ihnen machte. Dieses Geheimnis ist so umfassend, dass Gott die Ehe stiftete, um uns Menschen die Tragweite seines Handelns zu erläutern. Das soll für uns Ansporn und gleichzeitig mutmachende Hilfestellung sein für unsere Ehen. Herausforderung, weil das ein Ziel, ein Zweck für unsere Ehen ist, dem wir entgegenstreben dürfen. Und Hilfestellung, weil Gottes Handeln mit seinem Sohn uns Menschen zeigt, was Ehe bedeutet. Amen.